Ja, merci euch für die Einladung. Ich habe mich wirklich gefreut. Es hat sich viel verändert, seit ich das letzte Mal da war mit meinem Grossi. Und das ist gut so. Das ist wirklich gut so. Ja, ich bin selber sehr gespannt. Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Ich habe schon eine Zeit gewusst. Ich habe gar nicht gewusst, ob das einfacher ist. Schon mal in einer Gemeinde geredet, wo ich es erst am Abend vorher gewusst habe. Und ich habe Gott wirklich gebeten, hey, zeig mir, was wir hier zusammen anschauen können. Selber sind wir in einer Phase, wo Gott wirklich an unserem Leben arbeitet. Das ist sehr spannend, aber das ist auch sehr schwierig. Immer wieder Sachen loslassen. Und also, was du gesagt hast, wegen dem Bibellesen, wie ich dir das gelernt habe, vielleicht im Hintergrund von einer gewissen Gesetzlichkeit merke, ja, das wird so gewesen sein. Und da bin ich sehr froh, dass Gott uns immer mehr in die Freiheit hineingeführt hat. Und das ist eben heute Morgen auch gerade ein bisschen ein Thema, wie Gott uns eben in die Freiheit hineinführen will. Und das hat nichts damit zu tun, wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind oder wie wenig lang. Es gibt immer wieder Punkte in unserem Leben, wo Gott an uns arbeiten will. Es ist auch gut, gibt es immer wieder die Punkte. Das hat etwas damit zu tun, dass Gott uns so gerne hat, dass er uns gar nicht überfordern will, sondern einfach so ein bisschen Stück für Stück mit uns vorwärts gehen. Ich habe zwei Versen aus 1. Chronik 28, Versen 9 und 10. Und ich denke, das ist gut, wenn wir die ein bisschen einmal zusammen anschauen. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihn mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen aus Heiligtum. Sei stark und handle. Das hat für mich ganzen Haufen ausgelöst, was da so ein bisschen drinnen ist. Also wir sollen Gott erkennen, ihm dienen, suchen und finden und dann stark sein und handeln. Und das sind so ein paar Punkte, wo wir so ein bisschen zusammen durchgehen, was das für uns könnte heissen. Gott erkennen, das hat für mich viel mehr zu tun, weder einfach einmal zu wissen, Jesus ist für meine Sünden gestorben und für das ich gerettet werden kann, brauche ich Jesus. Ich hatte manches Jahr in meinem Leben wie das Gefühl gehabt, wenn ich mich bekehre, mich für Jesus entscheide, dann habe ich mal die Eintrittskarte für den Himmel. Und das war es. Dass das Christsein, dass das Leben mit Gott etwas ganz Alltägliches ist, das habe ich manches Jahr nicht gemerkt. Es war für mich eben mehr etwas Gesetzliches. Also Miriam hat etwas sehr Wichtiges gesagt, was in meinem Leben war. Man macht das so. Ja, in manchem immer wieder gehört, man macht das so. Aus Christ habe ich nie gesehen, warum. Es hat mir auch nicht weitergeholfen. Es hat bei mir eher ausgelöst, dann mache ich es nicht so. Mehr so eine Form von Rebellion. Einfach zu merken, man macht das so. Ich will verstehen, was steckt dahinter. Und es geht nicht einfach darum, dass wir eine Eintrittskarte haben für den Himmel und dann ist es gsi. Sondern es geht darum, dass wir hier sind und schon einen Teil von diesem Reich bauen können, von diesem Tempel, wie hier der Salomo oder den Auftrag hatte, den Tempel zu bauen. Wir sollen hier ein fruchtvolles Leben führen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann zeigt sich das um uns herum. In unserem Leben zeigt sich das, weil Gott immer wieder den Finger auf Stellen hat und uns weiterführt. Wie der David dazukam, ist das im Salomo zu sagen. Hey, erkenne Gott, diene mit ungeteiltem Herzen, such und find. Sehe immer wieder, dass Gott dich erwählt hat und bist stark und handeln. Das hat mich dann bewegt. Der David hat gesagt in den Versen vorher, im 1. Chronik 28, Versen 2 und 3, ich hatte mir in meinem Herzen vorgenommen, ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes. Und ich stellte Material bereit, es zu bauen. Aber Gott sprach zu mir, du sollst meinem Namen kein Haus bauen. Das war ein Wunsch, den David in seinem Herz hatte. Ein ganz tiefer Wunsch. Er wollte Gott etwas bauen. Das ist ja etwas Gutes. Und das kenne ich in meinem Leben auch, dass ich Sachen habe. Aber in dem Innen, er hat schon Material parat gestellt. In dem Innen, immer wieder auf Gott zu hören in meinem Leben, ist es wirklich dran. Ist es das, was Gott im Moment mit mir vorhat? Also das hat mich fast umgehauen, die Tage. Der hat wirklich diesen Wunsch gehabt. Ein paar Verse später lesen wir dann sogar, dass der Heilige Geist im David eingegeben hat, wie gewisse Sachen sollen aussehen von diesem Tempel. Also das war nicht irgendein Furz von David, wo er gedacht hat, ich will das machen, sondern das war ein tiefer Herzenswunsch. Und er hat seine Wünsche unter den Plan von Gott gestellt. Und das, mit dem fängt es für mich an, Gott erkennen. Meine Wünsche unter das zu stellen, was Gott für mich vorhat. Immer wieder zu fragen, ist es das noch? Und das hat mich sehr berührt. Einfach zu merken, wenn man später liest, der David hat im Salomo die Pläne, die ihm Gott, der Heilige Geist, eingegeben hat, von diesen Schatzkammern, von den Obergemächern, hat ziemlich viel Detail gehabt, wenn man dann ein bisschen weiterlässt. Das hat mich eigentlich noch erstaunt. Er hat nicht einfach an dem festgehalten. Also Gott hat mir das gezeigt, jetzt mache ich das. Das ist eben nicht aus seiner eigenen Kraft heraus entstanden. Und das ist etwas, was mich immer wieder herausfordert. Immer wieder zu sagen, ich will mich unter das stellen, was Gott für mein Leben vorhat. Egal wie etwas angefangen hat, nicht aus eigener Kraft weiterzufahren. Und das erfordert von uns immer wieder ganz einen Haufen Flexibilität. Gott erkennen, das ist etwas, was wirklich etwas geworden ist. In meinem Alltag, wo ich Gott immer wieder frage, Gott, was willst du? Was soll ich jetzt machen? Wo geht es in meinem Leben vorwärts? Wo muss ich etwas loslassen? Der David hat sein Herzenswunsch, ich hatte mir in meinem Herzen vorgenommen, hat er losgelassen und einfach Gott hergestellt, ist gehorsam gewesen. Und da hat es eben nicht etwas damit zu tun, man macht das so, es gibt eben nicht eine Regel, sondern Gott hat viel, viel ein grösseres Bild über unserem Leben. Ich muss schnell einen Vers lesen, wo das auch noch etwas verdeutlicht im Epheser, im Galater. Im Galater 4 ist die Geschichte von Abraham ganz kurz beschrieben in den Versen 21 bis 31 eigentlich. Der Abraham hat die Verheißung bekommen, du wirst Vater von vielen Kindern sein. Und er hat die Verheißung von Gott bekommen. Und er hat die Lösung nicht gesehen, wie das funktionieren soll mit seiner wirklich alten Frau. Und er hat nachgeholfen. Er hat mit der Hagar einen Sohn gehabt. Und die Quintessenz des Ganzen ist, das war ein Sohn vom Fleisch, aus dem eigenen Schaffen heraus. Er hatte eine Verheißung gehabt, aber er hat selber nachgeholfen. Und das, was ihm selber nachhelfen, hat letztendlich das führt in die Sklaverei. Und das aufgrund von einer Verheißung und von Gott geleitet, das führt in die Freiheit. Und das ist letztendlich von all dem, unsere Pläne Gott unterzuordnen, das hat etwas mit Freiheit zu tun. Überall dort, wo ich aus meinem eigenen Gutdünken, also selbst aufgrund von einer Verheißung, wo Gott mir etwas versprochen hat, dort, wo ich selber anfange zu machen, dort führt das in eine Sklaverei rein. Und nicht in die Freiheit. Und das hat mir also schon noch so ein bisschen zu denken, gegeben, wo ich gemerkt habe, wow, das ist nicht ohne. Das kann noch sehr gut tönen, weil Gott hat ja mir das versprochen. Das können wir noch sehr, sehr geistlich können wir das weitergeben, können Leute klar machen. Gott hat mir das versprochen. Aber wenn ich in meinem Herz anfange, mich nicht mehr zu lösen von dem, wo ich selber will, dann wird es wirklich gefährlich. Wir sind in der Quelle auch gerade ein bisschen am Thema Freiheit. Das ist etwas, das uns auch noch ein paar Wochen auch wird beschäftigen. Und wir merken, wie gross das ist. Was heisst das Sklaverei? Was heisst das nicht frei sein? Und wenn wir beim David noch ein paar Jahre zurückschauen, wo er geflohen ist in die Höhe Adulam, das lesen wir im 1. Samuel 22. 21. 1. Samuel 22. Der David ist weg in die Höhe Adulam, und als er seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Und es sammelten um sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer, und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Der David hat Verheißung, König zu werden. Er ist in der Hölle gehockt. Und ganz ehrlich, wenn ihr wüsstet, wenn ihr einen ganz grossen Auftrag hättet, und um euch herum sind die Bedrängten, die Verschuldeten, die mit erbittertem Gemüt. Das ist einfach ein bisschen nicht wirklich die, wo man denkt, da kommen wir wirklich vorwärts. Und es wäre auch nichts passiert, wenn der David dort in der Hölle hocken geblieben wäre. 40 Jahre später lesen wir dann, dass es über 300'000 erstarkte Männer waren. Es ist ein Weg passiert dazwischen. Und Freiheit war eben auf diesem Weg zum Ziel gekommen. Und gefangen sein, ist in der Hölle hocken und denken, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, wenn ich so könnte reden wie der, wenn ich so könnte sein wie die, wenn ich doch nur das hätte, wenn ich nur dieses hätte, da kommt mir immer das Vergleichen in den Sinn. Sobald wir irgendwo auf euch vergleichen, kann ich sagen, ihr seid immer der Verlierer. Es geht nie gut, wenn wir auf euch vergleichen. In der Regel vergleichen, es gibt zwei Arten von Vergleichen. Wir vergleichen uns gegen das, was wir nicht haben. Das führt uns einfach wirklich zurück in die Hölle. Oder wir fangen uns an von überheben über andere, wo wir sagen, zum Glück bin ich nicht so wie die. Und das führt genauso gleich letztendlich in ein Loch und in die Freiheit. Und mein Wunsch für uns alle ist, dass wir in diesen Punkten in unserem Leben, wo wir in der Hölle hocken und hoffnungslos sind und nicht weiter wissen, dass wir dort einfach sagen können, hey, ich will wirklich vorwärts kommen. Und das ist für das, was für uns so hilfreich ist, dass wir auch mit Leuten unterwegs sein können, die manchmal ein bisschen mehr sehen als die Hölle. Die eine Perspektive haben. Gott malt euch immer wieder eine Perspektive vor und sagt, hey, ich habe mehr vor mit deinem Leben. Aber solange du in dieser Hölle hockst und sagst, ich kann nicht und ich bin nicht und ich bin nicht mehr, dann kann nichts passieren. Von dem Moment an, wo man aufsteht, dann kann etwas passieren. Es ist David. Ich denke, in der Zeit wäre ich auch entmutigend gewesen. Ich hätte gesagt, super König werden. Schau mal, was ich da für Leute um mich herum habe. Er hatte eine Perspektive. Die Perspektive für die Männer. Es ist nur von den Männern geredet, Frauen. Die werden auch nicht erwähnt. Das war auch einfacher gewesen, auch zum Zählen. Das hat nichts mit dem Wert zu tun. Aber er hatte eine Perspektive für die Leute. Und einfach vorwärts zu gehen. Und liebe Leute, dort, wo ihr keine Perspektive habt, dort ist es wichtig, mit jemandem darüber zu reden. Dort, wo ich im Loch hocke, dort nützt es mir nichts, im Loch zu hocken und mich selber zu bedauern. Dort hilft es mir, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, wo wir eine Perspektive, die ihnen Gott gegeben hat, zeigen können, oder wo wir anhand der Bibel sagen können, hey, nochmal, du hast wirklich, du kannst einen Weg gehen, du kannst aus dem rauskommen. Der David hat im Salomo gesagt, diene mit ungeteiltem Herz. Das ist übrigens ein sehr happiger Abschnitt. Die 10 Verse sind für mich eigentlich das ganze Leben vom Christen. Diene mit ungeteiltem Herz. Was heisst denn das? Das heisst für mich eben auch das Ziel vor Augen haben. Aber wir kommen um das Thema Fußball nicht herum, ich komme auch nicht drum herum, obwohl ich ganz ehrlich muss sagen, als ich letzte Woche im Migros gesehen habe, dass mir jetzt noch einen Staubsauger mit einem Fußball drauf kaufen kann. Irgendwo hört es einfach, also von den Schnudderlümpen über Teigwaren, es gibt alles über Fußball. Und mich interessiert eigentlich nicht so, was man alles noch kaufen kann, sondern es ist die Woche ein Heftchen ins Haus gekommen, wo sie mit Fußballer Interview gemacht haben. Und mich interessieren Geschichten dahinter. Mich interessiert, was steckt in diesen Leuten, warum geben die so alles. Und es ist also wahnsinnig, was die Männer investieren, für das die dürfen in der Schweizer Nazi spielen. Und das fährt, die geben alles, die geben ihr ganzes Leben, die stellen alles unter den Fußball. Die legen nicht einmal mehr die Kleider an, die sie wollen, weil sie nämlich Sponsoren haben und sie dürfen in der Freizeit, wenn sie auf dem Schulplatz diesen Sponsor haben, dann sollten sie dort, wenn sie durch die Stadt laufen, nicht mit einem anderen Label rumlaufen. Die stellen alles drunter, die stellen ihre ganze Freizeit, die wenigen, die sie auch noch haben, ihre ganze Ernährung, ihren Lebenswandel, alles in diesem Unterordnen, weil sie sagen, unser Ziel ist dort, eine gute Leistung zu erbringen. Und es hat mich schwerst beeindruckt, was für einen Preis es die auf sich nehmen. Und es ist im Fall nur Fußball. Weißt du, es ist ein bisschen heikel zu sagen. Aber es ist Markus.
Nur Fußball.
Ja, ich meine, was bleibt am Schluss? Ein Sieg oder eine Niederlage? Aber irgendwo hört es und irgendwo nach ein paar Jahren. Also es ist ja beängstigend, wenn sie 35 sind, sind sie alt. Dann sind sie ja schon fast ein bisschen. Ich glaube, einer ist etwa 40, der mit shootet. Schau auch ein bisschen zu heftig. Also bei uns daheim ist schon viel um Fußball rum. Aber mir, ja, ist wirklich. Aber die Geschichte dahinter, was die Leute investieren, das beeindruckt mich. Hey Leute, wenn die das im Fußball können? Wo nichts mehr dahinter steckt, wenn ihr am Schluss vielleicht einen Sieg und einen Pokal. Und wir können sagen, hey, wir haben etwas, was sich lohnt. Da können wir das ewige Leben haben. Da können wir Menschen dazu helfen, dass sie in Freiheit leben können. Und wie manchmal denke ich, ja, nein, wirklich, Gesundheit. Der Preis ist hoch. Wir sehen immer nur, was wir nicht können. Aber was es für Möglichkeiten gibt, in die Freiheit hineinzukommen. Wenn wir erleben, was das heisst, von etwas wirklich frei zu werden, hey, dann können wir doch nicht schweigen. Da frage ich mich, hey, nochmal, da muss ich doch alles dran setzen, dass die Menschen um mich herum das auch erleben können. Also wie eine Fußballbegeisterung um sich schlägt, hey, da haben wir also noch viel zu lernen. Wir müssen wegen dem nicht den Staubsauger machen, der darauf steht, Jesus hat dich erlöst oder ist für dich am Kreuz gestorben und deine Waren machen, sondern wir sollen ein Leben führen, wo wirklich Menschen in unserem Leben können lesen können, das genauso ansteckend ist. Also die Fußball-Euphorie, ich wünsche mir, dass das Christsein so ansteckend wird. Und das hat etwas mit ungeteiltem Herz dienen zu tun. Die Fußball, die können nicht noch nach links und nach rechts schauen. Die einen, Ich glaube, der Roger Federer im Tennis, der ist zweigleisig gefahren, ein Zeitchen, hat geshootet und Tennis gespielt. Irgendwann hat er sich müssen entscheiden. Und für das hat er alles gegeben. Wo fahren wir zweigleisig? Noch ein bisschen das und noch ein bisschen dieses. Und wenn wir mit Jesus, mit ungeteiltem Herz dienen, dann geht es darum, alles auf diese Karte zu setzen. Also wir fordern das immer wieder aus. Also ich meine, ich bin schwer hinterdrein. Also wenn ich sehe, mit was für einer Begeisterung, bin ich einmal an einem Match gewesen. Also dreimal, zuerst das einzige und das letzte Mal an einem Fußballmatch. Ich habe gesagt, ich kann mit diesen Emotionen von diesen Männern nicht umgehen. Das ist ja wahnsinnig, wie die können mögen. Ja. Nein, habt ihr euch schon mal überlegt, wie ein Worship würde aussehen? die Euphorie hätten, wie die Männer und Frauen. Sind tatsächlich auch Frauen in einem Fußballstadion. Wir haben etwas, das wir viel mehr anführen können. Das ungeteilte Herz im Glauben. Also das. Nehmen wir uns das alle zu Herzen, wenn wir da in das EM-Fieber reinkommen, wo der über die Teig war und über den Staubsauger ausgeht, wo wir merken, hey, nochmal bin ich wirklich bereit, für Gott so alles zu geben. Für das wir können ein Spiel schauen, wem das wichtig ist. Also dann planen wir die ganze Agenda danach. Wir haben bei uns Räume vermietet im Zentrum. Und es ist eine Firma, die Kurse macht. Und die haben uns die Daten Anfangsjahr gegeben. Plötzlich haben sie gemerkt, oh Mann, wir haben während DM Spiel Kurse, dann kommen die Leute nicht. Die machen Seminarpläne aufgrund von diesen Matchen, von den wichtigen Spielen, weil es also immer die wichtigen sind. Da wird alles wird danach gerichtet. Da richtet man seine Agenda, seinen Besuch, da schaut man dann schon, wenn es einem wichtig ist. Ja, Potz. muss man dann aufpassen, wenn man nicht so Fußball interessiert ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ihr könnt wirklich in ein Fettnäpfchen reinstehen. Oder Unverständnis ernten. Wenn ihr irgend an einem Tag Geburtstag habt, wo es ein wichtiges Spiel ist, dann... Ja, das ist... Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein ganz wichtiger IB-Match an meinem 40. Und der Werni hat gesagt, darf ich dich einladen an ein Geburtstagsfest mit 40'000 anderen. Und ja, und er hat dann gemerkt, das ist nicht mein Ding, er hat alles anders gemacht, muss ich jetzt also sagen, von den Prioritäten, nicht, dass da irgendwelche falschen Schlüsse gezogen werden. Aber grundsätzlich muss sich jeder immer wieder fragen, bin ich wirklich bereit, für Gott genau den Effort zu geben, wie ich das für mein Hobby gebe, oder eben, sei es jetzt ist Fußball aktuell, wie ich das für anders gebe, gebe ich überall den Effort. Und nicht, weil ich muss eine Leistung erbringen. Um das geht es eben nicht. Sondern weil ich interessiert bin, dass Menschen in die Freiheit hineinkommen können. Ich bin interessiert, dass Menschen frei werden können, von ihren Gebundenheiten, von ihren Ängsten, von die aus dieser Hölle rauskommen können, die denken, ich schaffe das nicht, ich kann nicht mehr. Und zu merken, Gott will dich freisetzen. Wenn wir ihn suchen, wird er sich von uns finden. Das lesen wir auch im Matthäus-Evangelium. Suchen mich oder findet mich. Es ist eine Frage vom Suchen. Manchmal sind wir einfach zufrieden, weil wir nicht mehr wissen. Die mehr wissen, also was nicht ums Wissen geht, die mehr erlebt haben, erzählen das, dass andere lustig werden. Es reicht nicht, wenn wir einfach das Bilet haben für den Himmel. Es gibt mehr hier. Es gibt auch mehr zu erleben. Es fängt hier schon an. Der Tempelbau fängt hier an. Zu dienen, das ist absolut eine Frage vor Haltung. Das ist nicht, weil ich muss, sondern weil ich ein Anliegen habe. Wir haben nicht manche Regeln in der Quelle. Eine davon ist, mach nichts allein, was du zweit machen kannst. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht alleine etwas machen kann, sondern es hat damit zu tun, dass wir zusammen etwas machen können. Und dann redet man nämlich nicht über das Küderkübulären, sondern meistens redet man über irgendetwas, wo etwas zum Vorschein kommt. Das Miteinander unterwegs sein, das ist so etwas Wichtiges. Wir essen viel zusammen. Essen. Wir haben eine Woche Mittagstisch. Das ist unglaublich, was dort passiert, was beim Kochen passiert. Da hat es schon Tränen gegeben, nicht nur vom Zwiebelschnetzeln beim Kochen. Wo einfach Sachen können gesagt werden, wo Menschen etwas einmal bekennen können, wo sie Schwierigkeiten haben. Dort fängt es nämlich an. Wenn wir sagen, ich bin in der Hölle, mir geht es gut, dann wird nichts passieren, dann bleiben wir immer dort. Von dem Moment an, wo wir können sagen können, hey, weißt du, ich erlebe dich so anders. Wie machst du das? Ich habe irgendwo ein Knurz mit dem. Dort kann etwas passieren. Und das passiert eben genau in diesen Situationen, wo wir eben nicht alleine unterwegs sind. Wir sind ein bisschen bekannt für unsere langen Kaffeepausen. Und dann sage ich immer, ja, dir beim Kaffee. Und wir haben von letztem haben wir das definiert. Haben wir gesagt, jede Kaffeepause, die länger als 10 Minuten geht, die endet irgendwann in einem Visionstreffen oder in einem lebenswichtigen Gespräch, wo irgendwo Menschen wirklich letztendlich wieder in die Freiheit führen. Es geht nicht darum, dass wir einfach Zeit verbringen und blablabla, bla, Hauptsache wir sind zusammen gewesen, sondern es fängt bei mir an, dass ich anfange, über das zu erzählen, was Gott in meinem Leben tut oder das, was mir Schwierigkeiten macht. Es sind immer die zwei Sachen. Das heisst, wir sollen einander erzählen, was wir gut tun. Das ermutigt die anderen. Das zeigt vielleicht auch, hey, aus dieser Hölle kann man rauskommen. Ich bin genau in dieser Situation, und du erzählt hast, als du vor ein paar Jahren drin warst. Erzähl mal. Es geht nicht darum, dass wir in der Hölle einfach ein Fenster haben oder blauen Himmel sehen. Wir können die Luft schmecken. Wir dürfen das erleben. Wir können raus. Es geht nicht darum, ja, ich sehe den blauen Himmel. Ja, die Sonne scheint. Schön. Es geht um mehr. Manchmal haben wir uns ein bisschen in einem Glaskasten und sagen uns, ja, das sehen wir. Wir haben immer Angst. Wir kommen schlecht weg. Und Gott will nicht, dass du schlecht wegkommst. Gott will, dass du frei wirst. Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum. Sei stark und handle. Gott hat dich ausgesucht, für mit ihm ein Stück Weg zu gehen hier. Gott hat dich ausgesucht, für andere Menschen auch von dem zu erzählen, was du erlebt hast. Sei stark und handle. Aus der Hölle rauskommen. Die Erkenntnis, dass man in der Hölle ist, die nützt nichts. Die bringt einem keinen Schritt vorwärts. Für das muss man aufstehen und einen Schritt machen. Ich habe gestern in der Apostelgeschichte 4 gelesen. Ich möchte euch den Vers 13 vorlesen. Der Petrus und der Johannes haben sie vor einen hohen Rat gezerrt. Und sie haben nicht gewusst, was sie sagen sollen. Der Heilige Geist hat sie bevollmächtigt, hat ihnen noch die richtigen Worte gegeben. Und Vers 13 lesen wir: Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Wir müssen nicht immer alles schon zum Voraus wissen, wie es rauskommt. Gott hat gesagt, wo Jesus aufgefahren ist, hat gesagt, ich lasse euch jemanden da, ich lasse euch den Heiligen Geist da. Und das können wir immer wieder erleben, dass der Heilige Geist uns führt. Und was mir da, das Wort, das mir da, die Freimütigkeit, das beschäftigt mich schon seit ein paar Wochen. Das sind für mich die zwei Worte drin, von frei und Freiheit und von mutig. Und es braucht Mut, manchmal von dem zu erzählen, was wir mit Jesus erleben. Weil man manchmal einfach auch merkt, man wird nicht ernst genommen. Oder man hat das Gefühl, man wird nicht ernst genommen. Aber glaubt mir, wenn ihr in dieser Kraft vom Heiligen Geist lebt und wenn ihr so vorwärts geht und sagt, ich will das hier schon erleben, die Leute werden das lesen um euch herum. Und ich wünsche uns allen einen Haufen Freimütigkeit, dass wir immer wieder können, das, was wir erleben, einfach können erzählen können. Aber eben das Wort Mut ist auch drin, das braucht manchmal schon ein bisschen Mut. Aber wir können ja von dem reden, was wir erlebt haben. Wir können ja von dem reden, was wir hier in der Bibel lesen. Wir können von dem reden, dass Gott uns aus der Welt hat. Dass Gott uns an den Platz hergestellt hat, wo wir können eben Feuer und Flamme sein können. Sei stark und handle. Immer wieder den Mut haben, zu sagen, mal das will ich. Mal, ich möchte frei werden. Mein Wunsch für mein Leben, und das wünsche ich auch für euer Leben, ist, auch an Punkten frei zu werden, die ich im Moment noch nicht mal sehe, dass ich gefangen sein kann. An Punkten frei zu werden, wo ich mir im Leben nicht vorstellen kann, dass es eine Freiheit gibt. Bei vielen denken wir, das ist einfach so. Oder ich bin halt so. Er ist halt so. Sie ist so. Gott sagt, ihr könnt frei werden. Und im Ganzen immer mit dem Blick auf Gott und nicht anfangen selber wursteln. Oder Abraham hat anfangen selber handeln und nicht auf den Punkt von Gott warten. Das führt in Sklaverei. Die Bibel redet, das ist aus dem Fleisch. Und das ist mir schon noch in die Woche. Und zu merken, wenn wir auf den Punkt warten, wo Gott uns weiterführt, wo Gott uns frei macht, das führt wirklich in die Freiheit. Dort, wo wir aufgrund von einer Verheißung mit dem Heiligen Geist vorwärts gehen, das führt in eine Freiheit. Und wir haben das selber in unserem Leben dürfen erleben, gar noch nicht lang, in einem Punkt, wo wir gemerkt haben, wo wir nicht frei sind, und wir haben das sehr gut organisiert gehabt. Das ist sicher der erste Punkt, danach Sachen auch zu organisieren. Aber es ist einfach organisiert. Es hat uns geholfen, dass wir nicht ins alte Muster, vom Muster her zurückgehen. Aber es ist organisiert und es ist nicht frei. Und das ist ein Unterschied. Wir für uns können beten, wir dürfen freigesetzt werden. Zu organisieren ist unter der Freiheit. Das hilft uns, das umzusetzen. Aber zu organisieren ist nicht alles. Wir können unser Leben ganz gut im Griff haben. Dann haben wir es eben im Griff. Und das ist nicht Freiheit. Und das ist ein Unterschied. Und das immer wieder zu merken, Punkt, da kann man frei werden. Das, Da fällt einem einen Rucksack ab, wo man nicht einmal gewusst hat, dass man einen anderen hatte. Das ist wirklich das, was ich uns allen wünsche. Im 1. Thessaloniker 5,5 steht, wir sind Kinder vom Licht. Denn ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Es geht nicht darum, wenn wir die Freiheit mal erlebt haben, dass wir sagen, oh, die Luft hat jetzt gut getan, da für uns, und dann hocken wir irgendwann wieder in die Hölle zurück. Das sind Sachen, die uns vertrauter sind. Dort, wo wir das, was wir so lange eingeübt haben, oder wo wir so lange drinnen waren im Muster, das ist uns wahnsinnig, also mir ist das auch wahnsinnig vertraut. Und im Neuen innen dann lernen zu laufen, das braucht immer wieder ein Vorwärtsgehen. Das braucht Leute an meiner Seite, die mich auch immer wieder reflektieren. Leute, die mir sagen, hey, hock nicht wieder in die Höhle zurück. Du bist da frei geworden. Wir sind Söhne und Töchter vom Licht. Wir haben das in der Nacht nicht zu suchen. Dieser modrigen, stinkigen Höhle, für das sind wir nicht berufen. Beim David heisst es dann, es sind erstarkte Männer geworden. Söhne der Kraft heisst es dort. Vermögende Männer. Es sind Leute geworden, die wirklich etwas zu sagen hatten. Aber die sind vorher in der Höhle gehockt. Das waren Bedrängte, die Lahmen und die Kranken. Wir haben mal aus Quellen Weihnacht gefeiert in einem Stall. Der Bauer hatte ein paar hundert Schafe gehabt. Und da war immer ein Hirte unterwegs mit denen. Haben wir zuerst auf das Feld gehen, ist nicht gegangen. Haben gesagt, ja, hast du im Stall auch noch Schafe? Sagt er, ja, die Lahmen und die Kranken. Haben gesagt, das ist das Beste, was uns passieren kann, mit den Lahmen und Kranken Weihnacht feiern. Für das ist Jesus gekommen. Wir waren mit den Lahmen und Kranken Schafe in einem Stall gewesen und haben Weihnachten gefeiert. Für das ist Jesus gekommen. Für die Lahmen und die Kranken. Und die gehen immer wieder auf die Weide raus. Für das sind sie bestimmt für an der frischen Luft. Und ihr seid die Söhne und Töchter vom Licht. Unsere Bestimmung ist nicht, im Ecken hinzuhocken und zu denken, es ist so. Gott hat einen Ausweg. Gott hat wirklich einen Ausweg für uns parat. Und kann ich sagen, dass so die Leute um euch herum, die werden merken, dass ihr euch verändert und die werden Fragen stellen. Und dann wünsche ich euch Freimütigkeit, dass ihr wirklich von dem erzählen könnt, was ihr erlebt habt. Freiheit oder Mut, von dem zu erzählen, wie Gott euch in die Freiheit geführt hat. Und ich freue mich, dass es in meinem Leben noch nicht fertig ist. Manchmal denke ich schon, es wäre schön, wenn es mal hören würde. Weil in die Freiheit kommen, das heisst, ich muss mal her schauen, ich muss sehen, wo ich so in der Tinte stecke, ich muss sehen, wo ich in der Höhle hocke. Das ist meistens nichts Schönes. Aber dann zu sagen, hey, das ist so, Gott hilft mir. Im 1. Chronik 29, Vers 17 steht, ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Und das ist das Zugeben. Gott prüft unser Herz. Und nicht, weil wir sagen, du bist da nicht richtig, du machst etwas nicht gut. Sondern weil er sagt, hey, ich habe Freiheit für dich parat. Ich habe etwas parat, das du jetzt noch nicht weißt. Manchmal schmecken wir es schon, wenn wir in der Höhle raus schauen. Aber es ist nicht in der Höhle raus schauen, es ist aus der Höhle raus zu laufen. Wo die Männer von David waren nach 40 Jahren erstarkte und erprobte Männer gewesen. Ein paar Hunderttausend. Aus diesen 400 sind mehr geworden. Und das hat etwas damit zu tun, mit Multiplikation und Wachstum. Und das hat etwas damit zu tun, dass die erzählt haben, dass die gelebt haben. Also es muss offensichtlich gewesen sein, dass das ein bisschen Lahmenhaufen war in dieser Höhle. Und nachher sind sie vorwärts gekommen. Und ich wünsche dir, dass du in deinem Leben vorwärts kommst, dass du frei werden kannst. Und ich weiss, ihr habt hier einen Ort, wo Marc und Miriam leiten, wo ihr einen Ort habt, wo ihr Leute habt, wo ihr Menschen habt, wo ihr Leiter habt, wo ihr auch zu ihnen gehen könnt. Wo niemand lacht. Die haben das alle selber erlebt, wie man in die Freiheit hineinkommen muss. Die haben alle selber ihre Krisen gehabt. Aber wir können in die Freiheit kommen. Und das ist das, was ich euch wünsche. Und das ist das, was ich uns allen wünsche, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dass wir alle sagen können,
Wir haben ein Stückchen mehr Freiheit. Wir sind ein Stückchen aus dieser Hölle rausgekommen. In welchem Bereich von deinem Leben das auch immer ist, für Gott gibt es keinen Bereich, wo wir in der Hölle bleiben. Aus allem können wir frei werden. Und das ist das, was ich parat habe für uns alle, was Gott wirklich mir aufs Herz gelegt hat. Dass wir zusammen in die Freiheit hineinkommen können. Ja.